Ja. Und hier ist der Podcast von der Marga, Pralle Plaudertaschen Podcast. Mhm. Die Marga, die hat heute einen Gast, der bei uns ganz hohe Einschaltquoten erzeugt hat. Und das freut mich, denn es ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Marga, leg los.
Ich leg los. Ich habe heute wieder bei mir den Herrn Jochen Reuter und schon zum zweiten Mal, und zwar deswegen. Er ist ja unser Bürgermeisterkandidat für die Kandidatur im Frühjahr. Und er hat bei seinem letzten Podcast bei uns, das war am 6.11., ist der on air gegangen, einen so wahnsinnigen Zuspruch bekommen, dass wir gesagt haben, also wir müssen den Mann noch einmal holen. Und er muss uns erneut noch ein wenig was berichten, was man alles besser machen kann, was er machen kann, um die Wahl zu gewinnen. Und deswegen haben wir ihn heute eingeladen noch einmal. Herr Jochen Reuter, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wiederkommen sind. Er hat ja immer keine Zeit. Er ist ein viel beschäftigter Mann. Mit der Schule, das verstehe ich vollkommen, sind immer irgendwelche Probleme zu lösen. Und er ist da ganz grandios in der Sache. Ja, also wir haben halt gesagt, Herr Reuter, dass wir der Meinung sind, es sollten vielleicht noch ein paar Themen angesprochen werden. Und ein ganz großes Problem scheint mir zu sein, dass die Jugend immer nicht richtig weiß, wo es hin könne, wenn jetzt einmal ein wenig eine Feierlichkeit oder sowas. Es ist ja, ich weiß ja, die haben damals in unserer ehemaligen Mühle an der Wörnitz haben ja die, ach Gott, da haben die einen Himmel auf Erden gehabt. Da haben die unten in der ehemaligen Werkstatt von der Mühle, von meinem Vater, haben die natürlich Happenings gehabt. Da ging es so laut zu, dass meine arme Mutter beinahe immer auf dem Bett gefallen ist. Ja, dann ist der alte Bahnhof ein wenig dazugekommen. Naja, da haben sie jetzt danach praktisch weichen sollen, weil ja der Bahnhof wieder aktiv worden ist. Und das alte Wasserwerk wäre ja geradezu prädestiniert für so lautstarke Happenings und Musikevents. Und die dürfen einfach nicht fehlen. Wir waren ja alle jung, aber es soll halt nicht die Nachbarn stören. Und ich habe jetzt da gehört, das sind halt so immense Kosten. Was könnte man da wegen machen, Herr Reuter?
Ja, erstmal auch von meiner Seite herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen und bin gespannt auf das Gespräch. Zu Ihrer ersten Frage, dem Jugendzentrum, für das ja das Wasserwerk vorgesehen war. Sie haben es schon erwähnt, ist es so, dass die Kosten derart hoch sind und immens sind, dass eine Umsetzung im Wasserwerk als sehr unrealistisch anzusehen ist. Nachdem diese Variante aufgrund der Kosten fast schon nicht mehr realisierbar erscheint, habe ich mich nach Alternativen umgesehen. Mhm. Ich habe Besuche gemacht im Jugendzentrum in Frankenhofen, was vor ein paar Jahren neu gebaut wurde. Habe mich erkundigt über die Räume, die vorgehalten werden, die Größe des Raumes, wie viele Jugendliche dort sind, welche Nutzungsordnung sie haben, was die Kosten waren und welche Fördergelder sie bekommen haben. Ich habe das Gleiche getan auf den Vorschlag oder das Angebot von Max Pelzer, der bei uns auf der Liste aufsteht für der CSU und amtierender Stadtrat ist, der auch Stadtbaumeister in Gunzenhausen ist, dass wir das Jutze im Schlungenhof Gunzenhausen uns anschauen. Da wurde ein Jugendzentrum neu gebaut, mit 13 mal 6 Meter
also
in Grundfläche.
Ganz neu, richtig
ganz,
neu?
Ganz neu gebaut, in Holzständer Bauweise, mit guter Isolation. Heizung ist über eine Luft-Luft-Wärmepumpe, die auch im Sommer als Klimaanlage genutzt werden kann. Sind Klos drin, ist ein großer Aufenthaltsraum mit Küche und so weiter. Das haben wir uns angeschaut, die Kosten, was sie zuerst gebaut haben mit ähnliche Bauart in Kronheim waren um die 240.000 Euro. Das zweite im Schlungenhof gab sogar noch Kostenersparnisse, weil die Planung schon mal gestanden war für Kronheim, für knapp 200.000 Euro. Und auch da habe ich mich über die Fördermittel erkundigt, die in Gunzenhausen in dem Fall nur in Höhe von 22.000 Euro über KfW gelaufen sind. Das haben wir uns angeschaut. Und dann sind wir anschließend in Wasserdrüdingen auf Alternativen gestoßen. Wir haben uns das Wasserwerk angeschaut. Wir haben uns danach das AWO-Heim in der Frankenstraße angesehen, was auf den ersten Blick als die günstigste und am schnellsten umsetzbare Variante dasteht. Da kann man mit relativ wenig Aufwand, könnte man da ein Jugendheim oder ein Jugendzentrum draus machen. Allerdings hat es einen großen Nachteil. Sie haben es vorhin schon gesagt, dass Jugendliche in dem Alter natürlich auch mal feiern wollen halt oder mal laute Musik hören. Ja. Mhm. Und in unmittelbarer Nachbarschaft sind Pferde, die gehalten werden.
Oh Gott,
und im weiteren Umfeld natürlich auch die Anwohner.
Die Anwohner, genau.
Und da ist es durchaus zu befürchten, dass es dann zu Differenzen kommt oder zu Beschwerden kommt. Das war auch der Grund, wieso der amtierende Stadtrat sich schon mal gegen dieses Gebäude als Jugendzentrum ausgesprochen hat, was durchaus nachvollziehbar ist.
Ja.
Dann ist man auf das Wasserwerk, wie gesagt, gekommen, was durchaus von der Lage her gut wäre. Ideal ist immer eine Frage der Betrachtung. Es ist auch sehr dunkel, wenn da Mädchen nachts hinlaufen und wieder zurücklaufen. Das wurde auch schon ins Gespräch gebracht.
Ja, weil man muss dann durch die Unterführung auch durch.
Genau, da muss man schauen, dass das beleuchtet ist und so weiter und so fort. Genau. Aber auch, ich habe es ja schon erwähnt eingangs, dass hier die Kosten immens sind. Deswegen ist es so, dass unser Vorschlag jetzt aktuell ist, dass wir einen Neubau machen.
Ja.
In einer Größe, die für die Jugendlichen, die Anzahl der Jugendlichen Wassertrüdingen geeignet ist und notwendig ist. Nicht überziehen, nicht zu groß, sondern so, dass es kostenmäßig noch stemmbar ist. Wir brauchen dazu ein Gelände. Wir haben uns da schon umgesehen in der Nähe vom TSV-Sportplatz. Ein Platz wäre eventuell vor dem Soccerfeld in dem Bereich der Parkplätze. Dann würden Parkplätze der Hesselparkhalle zum Opfer fallen müssen. Eine weitere Möglichkeit wäre in der Nähe vom TSV-Sportheim. Allerdings ist dieses Gelände, so wie es aussieht, Ausgleichsfläche. Da müssten wir wieder abklären, ob man diese Fläche tauschen kann. Momentan wird da Baueinrichtung vom Glasfaserausbau gelagert. Also es ist noch nicht als Ausgleichsfläche hergerichtet. Da müsst ihr, wie gesagt, schauen, ob es da Möglichkeiten gibt.
Na, das wären schon mal zwar ganz interessante Sachen. Ne? Wäre wegen abgelegen und alles?
Das wäre abgelegen. Es wäre jetzt gerade im Bereich vorne am Soccerfeld sehr gut erschließbar, was Strom, Wasser und Abwasser anlangt. Hätte man kurze Wege. Es wäre superklasse gelegen, was Freizeitmöglichkeiten anlangt. Also die würden nicht nur im Jugendzentrum im Raum sich aufhalten müssen, sondern es ist in der Nähe der Basketballplatz, das Soccerfeld in unmittelbarer Nähe, das Beachvolleyballfeld in unmittelbarer Nähe. Von daher wäre das eigentlich ein idealer Platz. Man muss nur schauen, ob es baurechtlich stemmbar ist oder machbar ist. Natürlich stehen die Kosten für einen Neubau auch erstmal auf dem Zettel. Mein Vorschlag wäre, zur Gegenfinanzierung das Wasserwerk zu verkaufen.
Ja.
Mit den Einnahmen einen Teil davon zu.
Ja, das wäre schon die richtige Vorgehensweise.
Einen Teil zu finanzieren. Und wir haben schon mit Unternehmen gesprochen, die sich beteiligen würden. Das Gespräch mit den Jugendlichen wird in Kürze stattfinden, weil es natürlich erstmal zu klären gibt, was die überhaupt für einen Bedarf haben, also welchen Größenanforderungen
gegeben sind. Geht es nach Stadt, also quadratmetermäßig, wie groß
die Nein, es geht, es geht um die Jugendlichen, wie viele Jugendliche sich in dem Jugendzentrum aufhalten und treffen. Ich brauche für 20 Jugendliche, die da maximal sind, weniger Platz als für 50.
Ist ja klar.
Das kann man natürlich nur abschätzen, wenn man mit den Jugendlichen spricht, wie das angenommen wird. Es ist dringend geboten, da was zu tun. Ich habe am Adventsdorf mit Jugendlichen gesprochen, die gesagt haben, sie verstehen das schon mit der Bahnreaktivierung und es ist auch für sie klar, dass sie aus dem Bahnhof raus mussten, was sie aber nicht verstehen können, dass es jetzt vor anderthalb Jahren war und der Bahnhof immer noch leer steht. Und so wie ich das jetzt die letzte Zeit mitbekommen habe, ist die Planung nicht so, dass der Bahnhof Jahr 2026 oder 2027 umgebaut wird oder neu gebaut oder saniert wird. Also man sucht danach Lösungen, wie mit dem Bahnhofsgebäude verfahren wird in Zukunft.
Also hätten das die heißt, nur wegen drin bleiben können
genau, mit das, allem? Genau, das, was die Jugendlichen mir gesagt haben. Mhm. Sie hätten quasi da noch drin bleiben können, bis es tatsächlich soweit ist, dass eine Umnutzung stattfinden muss an eine Sanierung.
Warum hat man das denn nicht gelassen? Das ist doch.
Das weiß ich nicht, das war vor meiner Zeit. Fakt ist, dass sie aktuell nichts haben. Landjugendkulturzentrum, die sind da untergebracht, sind da auch ganz zufrieden soweit. Würden sich aber natürlich wünschen, dass jetzt die Stadt endlich mal Maßnahmen ergreift, was seit Jahren oder ja fast schon 10 Jahren, glaube ich, mit Abbruch der Lagerhalle, was sie da gesagt haben, dann für die Jugendlichen eigentlich wenig Angebot da war. Ich bin übrigens auch sehr zuversichtlich, dass man das im folgenden Stadtrat gut auf die Reihe bringt oder vielleicht auch noch im aktuellen Stadtrat, weil das haben sich ja alle Gruppierungen auf die Fahnen geschrieben, dass sie für die Jugend was tun wollen. Ich glaube, dass es nur an Lösungen fehlt oder an Vorschlägen fehlt. Und wenn man da gute Vorschläge macht, kann ich mir vorstellen, dass da jeder mitgeht und dass man es auch umsetzen kann. Mit den Jugendlichen möchte ich dann natürlich besprechen, welchen Beitrag sie auch leisten würden. Was man selber baut, macht man nicht kaputt.
Ja, das ist richtig.
Und ich habe in Vorgesprächen mit Jugendlichen aus dem Jutze auch schon gesagt, zu hören bekommen, dass viele Handwerker unter ihnen sind und sie selbstverständlich bereit wären, sich zu beteiligen. Aber es würde jetzt am Gespräch, was ich jetzt in naher Zukunft mit ihnen führen werde, nochmal abklären. Was ganz wichtig ist, abzuklären, ist die Förderkulisse. In Stadtratssitzungen wurde vom amtierenden Bürgermeister immer ein Prozentsatz von 60% in den Raum gestellt.
Was?
Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann ist es eine Umsetzung in relativ schnell machbar, gehe ich davon aus. Wenn dem nicht so ist und es gibt weniger Fördergelder, so wie es im Schlungenhof ist, da waren es ja ungefähr nur 10%, dann schaut es anders aus. Da muss man schauen, dass man andere Finanzierungen mit auf die Reihe bringt. Zum Beispiel habe ich mir überlegt, wäre es eine gute Sache, dass man so immer früher für die Kriegsgräber gesammelt hat, von Tür zu Tür einen Spendenzettel bekommt mit einem Amtsstempel von der Stadt drauf und dann die Jugendlichen, das muss man eben dann abklären, ob sie das machen würden, auch in der Bevölkerung sammeln. Es ist ja die Jugend von Wassertrüdingen und sollte dann nicht an finanziellen Mitteln scheitern, wenn man solche alternativen Finanzierungen mitnehmen kann und vielleicht auch noch durch die Unterstützung von Unternehmen. Eine Firma hat schon zugesagt, dass sie sich mit der Heizung beteiligen wird. Und somit bin ich guter Dinge,
das glaube ich schon.
Dass da
muss ich jetzt gleich mal irgendwas erzählen. Also wie ich war ja öfter schon in Australien, unter anderem in Sydney. Und das Sydney-Opernhaus war ja so wahnsinnig teuer. Und dann haben die eine Tombola gemacht. Und die Tombola, also es waren halt Lose, ne? Und die ist so toll gebaut worden und die haben so einen Überschuss gehabt. Da waren natürlich ganz tolle Preise auch dabei, aber die Tombola, die war grandios. Und das Opernhaus in Sydney ist mittels Tombola gebaut worden, das war ganz toll. Und ich habe auch damals, wie mir an der Gartenschau wegen welchen finanziellen oder so, habe ich gesagt, das wäre doch schön, wenn man da drüben in der Mauer, drüben bei mir da, wenn man da so, wie sagt man, Stolpersteine reinbaut und sagt, na, 5 Meter hat die Frau Braunzeit, 50 Meter der Herr Schubert, ne, und so. Und halt das auf Spendenbasis gemacht und dann ist da für ewig dann eine Plakette drin, wer da was gespendet hat und für wie viel Meter, ne. Und das wäre doch auch ganz ordentlich in den Sack ins Stadtsegler reingegangen, aber das haben sie mir auch nicht.
Für das Jugendzentrum glaube ich schon, dass man Spenden bekommen wird.
Ja,
das ist eine Sache, hinter der alle Bürger stehen und auch, wie gesagt, alle Gruppierungen stehen. Ich glaube, dass da was machbar wäre. Man darf natürlich nicht vergessen, dass es nicht nur die Jugend in Wassertrüdingen gibt, es gibt auch in den Ortsteilen Jugendliche.
Genauso.
Und man muss dann schon auch schauen, dass zum Beispiel in Obermögersheim den Fenstereinbau in deren Gebäude, das sie nutzen für zum Treffen, auf mehrere Etappen machen muss, weil es im Haushalt nicht vorgesehen ist, dann kann man schwer vermitteln, dass man in Wassertrüdingen für 200.000 einen Neubau macht. Also da muss man schauen, dass auch die zu ihrem Recht kommen.
Ja,
und
unbedingt.
In den Ortsteilen ist in der Regel sehr viel ehrenamtliche Arbeit vorhanden, also Bereitschaft dazu. Und ich glaube, dass man auch da was erreichen kann, In Altentrüdingen hat die Katharina Oberhauser, die Ortssprecherin, gesagt, dass man auch mal mit einem Bauwagen vorlieb nehmen könnte und es ausprobieren könnte. Da müsste man dann einen Platz finden, wo man den hinstellt. Natürlich muss man schauen, dass irgendwo Toiletten in der Nähe sind. Da haben wir noch keine endgültige Lösung.
Da baut doch der Herr Stark immer so wunderbare Schäferwagen, so wie früher, ne? Wie früher die, wenn Zirkus kam, da waren ja immer so Holzwohnwagen dabei, ne? Und da hat er dann unten stehen, wenn man runterfährt, rechts war immer einer gestanden, ja, das könnte man für eine ganz kleine Gemeinde auf jeden Fall vorstellen.
Also ich denke, dass es da Möglichkeiten gibt und Lösungen gibt. Aber jetzt dann von der Firma Stark einen Schäferwagen kaufen kann in der Art, was der kostet, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass man da auch was hinbringen kann, sodass die Jugendlichen auch dort Möglichkeiten haben, sich zu treffen.
Freileben muss Altentrüdingen genauso. Braucht einen Platz für die Jugend, ja. Ja, weil wir jetzt gerade mit der Jugend gesprochen haben, jetzt gibt es ja die ältere Generation, da gehöre ich natürlich auch dazu. Ja, es gibt also, wie gesagt, eben viel Alterseinsamkeit, habe ich mir sagen lassen. Und es ist oft so, es will ja jeder gern so lang wie möglich daheim bleiben, ohne ins Altersheim zu müssen oder ins Seniorenheim. Und es ist halt dann vieles beschwerlich, dass mit dem Einkaufen oder dass man, und vor allen Dingen, dass man allein und keine Ansprache hat und dann daheim bloß ein wenig so rumwürstelt. Und gäbe es da irgend vielleicht sowas, gibt es so einen Seniorenbeirat, in Dinkelspiel haben es, glaube ich, sowas, habe jetzt in der Zeitung was gelesen. Und wäre vielleicht da mal so ein Treffpunkt für Ältere immer. Vielleicht eine Suppenküche oder so ist mir zutragen worden, wo man einfach ein wenig zusammenkommt und ein wenig rumschmatt und ein wenig alt und jung können zusammenkommen. Einmal hat es auch welche im Citybus, aber weiß ich auch nicht. Dann die Emma-Laden on Tour, gibt es auch Einkaufshilfen, ein Stammtisch, aber ich glaube, sowas hat die Kirche schon ein bisschen. Also bei der Evangelischen ist jedenfalls, glaube ich, sowas. Die kommen dann da hinten in dem neuen Zentrum zusammen und dann Spiele machen oder häkeln oder stricken, so habe ich mir sagen lassen. Was meine Sie da wegen dazu?
Also das Problem ist ja vor allem für diejenigen älteren Personen gegeben, die keine Kinder mehr vor Ort haben, die keine Enkelkinder hier am Ort haben, vielleicht der Ehepartner noch weggestorben ist und somit die Sozialkontakte sich relativ auf Minimum beschränken. Und natürlich teilweise auch so wenig Rente vorhanden ist, dass man nicht in öffentliche Cafés gehen kann, weil das einfach zu teuer ist, sich da einen Kaffee oder einen Kuchen zu kaufen. Meine Idee, und das habe ich mit dem Pfarrer Nötzig auch schon mal angedacht und angesprochen, dass man zum Beispiel im Haus der Kirche an Nachmittagen, wo das Haus nicht besetzt ist, weiß, dass von 15 oder von 14 bis 17 Uhr diese Räumlichkeiten geöffnet sind. Dass man auf ehrenamtlicher Basis, gibt ja rüstige Rentner, die 65, 70 Jahre alt sind oder auch ein paar Jahre älter und noch gut beieinander sind gesundheitlich, die das gerne übernehmen würden, dass die Kaffee und Tee kochen, dass der ein oder andere vielleicht mal einen Kuchen mitbringt, den er zu Hause gemacht hat und somit quasi das zum Selbstkostenpreis dann an Senioren ausgeben kann.
Das wäre doch wunderbar.
Und wenn man weiß, dass da dreimal in der Woche diese Örtlichkeit geöffnet hat, wo man einfach hingehen kann, ohne sich anzumelden, ohne dass es organisiert ist, sondern wie in einem Café, wo man sich treffen kann.
Ja.
Die Idee ist bei mir entstanden, als ich vor Jahren in Aalen in der Nähe der Moschee, hat mein Vater ein Auto gekauft und der Händler, der war der Moschee-Vereinsvorsitzende und hat dann gefragt, ob ich Lust hätte, die Moschee zu besichtigen, weil ich danach gefragt habe, wer das gebaut hat und so, und hat mein Interesse dann erkannt. Und dann haben wir die Moschee angeschaut. Neben den Gebetsräumen oder neben dem Gebetsraum war Waschraum für Männer, sehr opulent ausgestattet, für die Frauen eher spartanisch. War aber ein Gemeinschaftsraum und in dem Gemeinschaftsraum, der war sehr lang, vor der Quadratmeterzahl relativ groß und im einen Teil des Raumes, am einen Ende des Raumes, war eine Küchenzeile eingebaut und eine lange Tafel gestanden und da haben sich die älteren Menschen getroffen und haben türkischen Tee getrunken, eben zum Selbstkostenpreis.
Das ist doch was, sagt.
Der andere Teil des Raumes war abgeteilt mit einer Zwischenwand und das war für die Kinder und Jugendlichen, da war der Billard und der Kicker und der Dartautomat drin gestanden und da konnten die Kinder und Jugendlichen sich aufhalten. Und es war quasi nicht nur ein Gebetshaus, sondern es war eine Begegnungsstelle.
Eine Begegnungsstätte, ja.
Und damit der Kirche es nicht alle einverstanden sind oder nicht unbedingt alle Kirchgänger sind, denke ich, ist es trotzdem möglich, dass man Gebäude in der Stadt effektiv nützt. Und da muss man einfach mit der Kirche sprechen, ob sowas möglich ist.
Ja.
Ich habe ja auch die Möglichkeit, eventuell noch einen Raum oder Gebäude zu suchen, wo das die Stadt machen könnte.
Ja.
Wenn die Kirche das ablehnen würde oder sagen würde, das können wir nicht machen, das ist zu viel Gebrauch, zu viel Verkehr oder wir müssen es anders nützen. Das ist laufend belegt, da muss man sich andere Alternativen überlegen. Aber das wäre so der Ansatzpunkt, gerade für die Senioren, wie gesagt, die alleine zu Hause sind, ein Angebot zu schaffen.
Doch einfach ein wenig, dass man zusammenkommt, dass man ein wenig spricht, dass man sie austauscht und wenn irgendeine Hilfe benötigt wird, dass der eine sagt, ja, ich kann die mitnehmen, ich fahre nach Anspach, wenn du meinst, dann fahr mit, wir fahren einmal ins Brückenzentrum, dann sah mal wieder ein wenig was anderes zum Bienen. Also das wäre schon...
Für Essensversorgung, das kann die Stadt natürlich nicht bieten, aber es ist so, dass man vielleicht irgendwo anregen kann oder unterstützen kann mit Wirtschaftsförderung, dass man Essen auf Rädern macht, also einen Lieferservice. Ich weiß von Bekannten, die eine Tante hatten, die sich selber nicht mehr versorgen konnten, die haben händeringend nach jemandem gesucht, der Essen vorbeibringt, weil beide Freunde von mir berufstätig waren und sich nicht kümmern konnten. Um ein Mittagessen.
Ja.
Das war nicht möglich und die mussten es dann anders organisieren, indem sie vorgekocht haben und das von Freunden und Bekannten dann immer zur Tante hinbringen ließen. Aber so ein Lieferservice wäre mit Sicherheit eine Geschäftsidee.
Ja.
Wenn sowas geben wäre, würde, wäre es toll.
Machen das die Altersheime nicht schon irgendwie sowas?
Ja, solche Angebote muss man halt eben nutzen, weil sie vorhin nutzen, das gell? Angesprochen haben mit Essensversorgung und so für ältere Menschen.
Ja, das wäre schon
Und wenn man allein lebt, das ist dann gleich wieder ein Bogen zu einem Programmpunkt von mir, zum bezahlbaren Wohnraum. Gerade in Ortsteilen ist ja so, dass oftmals viele große Hofstellen es gibt und die werden oft von einer Person nur bewohnt. Man spricht davon mit Fachbegriff von verdecktem Leerstand. Und da wäre es eine Möglichkeit, wenn man Bauträger finden würde und die der Dame oder dem Herrn, der alleinstehend ist und das muss man auch erhalten und heizen und sanieren und so weiter, ein Angebot machen würde, passen Sie auf, Sie können in dem Haus bleiben, wir bauen da vier Wohnungen draus, weil es sind oft riesen Bauernhäuser.
Natürlich, die alten Bauernhäuser sind groß gewesen.
Immer. Genau, und wir bauen da vier Wohnungen draus und eine Wohnung davon gehört Ihnen. Sie brauchen dann keinen Rasen mehr mähen, Sie brauchen kein Hecke mehr schneiden und die Kosten müssen Sie nur für Ihre Wohnung bezahlen.
Ja, das ist eine tolle Idee.
Allerdings sind die anderen vier Wohnungen von fremden Leuten teilweise dann besetzt. Aber auch da kann es wieder Synergieeffekte geben. Der Gerd Heckenmüller hat aus seiner Heimat erzählt, dass er ein solches Modell kennt oder gekannt hat. Da haben dann die alleinstehenden Omas für die Kinder, für andere Familien quasi, wenn sie aus der Schule heimkommen sind, war niemand da, haben die gekocht für die.
Na, das ist
und
doch
dafür hat die junge Familie für
früher,
die dann wieder,
ne?
Genau, sowas
ja,
früher. Und sowas wär gut.
Oder wegen einer Hausaufgabe anschauen, ne? Das ist doch auch was wert.
Beide würden sich gegenseitig helfen.
Wäre tolle Symbiose.
Man muss nur diese Gedankenmuster, ich will niemand anders drin haben, aufbrechen. Und das kann natürlich auch nicht ich als Bürgermeister oder irgendjemand anders machen. Falls ich jetzt gewählt werden sollte, dass ich da hingehe zu Leuten, die ich gar nicht kenne, sondern das muss man langsam machen mit Leuten, die Menschen vor Ort kennen.
Ja.
Und nicht denen sagen, ich will dir das Haus abquatschen, sondern einfach die Vorzüge bieten.
Genau, die Vorzüge. Und er selber muss sich dann im Klaren sein, ach, das ist eine gute Idee.
Genau. Ne? Vor allem, wenn man alleine ist und die Kinder auswärts wohnen in anderen Orten, in anderen Städten, die Enkelkinder nicht da sind und dann wäre es vielleicht ein Win-Win, weil Sie vorhin angesprochen haben, dass die älteren Menschen möglichst lange zu Hause leben möchten.
Das ist wirklich so. Ja, ich, weil mir gerade attraktive Jobs, also ja, mir ist immer noch wegen die Firma Buckel ganz schwer auf dem Herzen, weil ich der Meinung bin, ich glaube, da haben wir vielleicht ein wenig was versäumt. Man hätte den Herrn Buckel wirklich schon bei Zeiten vielleicht ein wenig begnien sollen, dass es weitergeht und dass nicht aller Tage Abend ist. Was meine Sie da? Sicherlich, das ist jetzt vor Ihrer Zeit, aber das ist eigentlich trotzdem ja, noch was, gut, was in Rüdingen wahnsinnig bewegt. Ne? Das sind 130 Arbeitsplätze und war, ja.
Ich habe mich ja im letzten Podcast dazu schon geäußert, wie man von Seiten der Stadt oder des Bürgermeisters hätte reagieren können, vielleicht auch sollen. Mittlerweile ist es so, dass es verschüttetes Wasser ist und ich weiß jetzt von einer ehemaligen Mitarbeiterin der Firma Buggel, dass das wohl so entschieden sein wird, dass sich da nichts mehr ändern wird. Das heißt,
so, ja, mal schauen.
Was ich gehört habe, wurden bereits die Mautgeräte aus den LKWs ausgebaut.
Ach Gott, Elena.
Und wird dran gedacht, die zu verkaufen, aber es ist nur Hörensagen, das weiß ich nicht aus erster Hand. Nichtsdestotrotz scheint es so zu sein, dass die Firma Buggel leider Gottes in Wassertrüdingen es dann nicht mehr geben wird.
Oh, das kommt mal ganz schwer an, ne? Ja.
Ja, das ist ein Riesendrama für die Arbeitnehmer,
ja.
Für die jetzt dann ohne Arbeit dastehen. Ja. Natürlich auch für die Stadt, sowohl ein wichtiger Steuerzahler, der ausfällt, als auch für Wasser, Abwasser und so weiter, hat es große Bedeutung. Aber man kann das nicht mehr rückgängig machen.
Dann gibt es immer noch unser leidiges Verkehrsproblem. Ich lache jetzt da, aber das ist überhaupt nicht zum Lachen, weil es geht Schlegelbach, Frankenstraße. Man sieht, wie die LKW sich dort durchquellen müssen. Oettinger Straße, überall ist 90 Grad Kurven oder irgend sowas. Und was könnte man da für Lösung bieten? Ist ganz schlecht zu.
Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil es um persönliche Befindlichkeiten vor allem der Anwohner geht.
Ja, freilich.
Soweit ich weiß, gibt es da Diskussionen seit knapp 10 Jahren. Es ist schwierig, das in kurzer Zeit aufzuarbeiten. Das kann ich nicht, werde ich auch nicht tun. Mhm. Ich werde auch nicht in die Vergangenheit schauen. Ich war jetzt gestern auf einer Stadtratssitzung, in der die Sanierungsmaßnahmen in der Oettinger Straße der Planungsstand vorgestellt wurde und da sind Fachleute dran, die sich Gedanken machen und es muss dann der Stadtrat im Verkehrsausschuss nach Lösungen suchen. Grundsätzlich denke ich, darf man keine Ergebnisse, also man muss ergebnisoffen sein, was dabei rauskommt, was LKW-Verkehr anlangt, was auch Tempo-30-Zone anlangt. In der Frankenstraße, wenn viele LKWs fahren, wenn es Gefährdungspotenzial gibt, kann man auch da über Tempo-30-Zone nachdenken. Das muss die Verkehrsschau mit der Polizei ergeben, das müssen die Expertisen der Ingenieurbüros ergeben, was da empfohlen wird. Und man muss auch schauen, was mit dem Schlegelbach gemacht wird, mit der Verkehrsverlangsamung, mit den Barrieren, die eingebaut sind, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Ob man die Tempo-30-Zone nicht vielleicht leichter mit einem kommunalen Blitzer in Griff bekommt oder auch einem Dauerblitzer, den man installiert. Ja. Wenn es Geld kostet, fährt man langsam.
Ja, das ist
und ich glaube, dass das fast eine sinnvollere Lösung wäre, doch die Geschwindigkeit rauszunehmen, als diese Barrieren einzubauen, die ständiges Anfahren und Abbremsen bei Gegenverkehr bedingen. Und somit den Verkehrsfluss stören, zu mehr Ausstoß und auch zu mehr Lärm führen. Also ich glaube, da muss man einfach mal drüber nachdenken, ob es da andere Lösungen gibt. Ich würde da auch unbedingt die Anwohner mit einbeziehen und diesen die Vorschläge unterbreiten und schauen, was dann an Akzeptanz da ist. Aber letzten Endes muss man irgendwann eine Entscheidung treffen und die Entscheidung muss der Stadtrat treffen mit einem Mehrheitsbeschluss. Und so wie dann der Beschluss ist, muss das dann auch umgesetzt werden. Und da muss es auch irgendwann mal ein Ende haben mit den Diskussionen.
Das ist richtig, was Sie sagen. Weil ich meine, das geht jetzt 10 Jahre schon. Und sicherlich ist das für die Anwohner da drunten ganz schlimm. Das verstehe ich. Ich meine, aber man müsste da wirklich dann eine gute Lösung finden und zum Ende kommen, dass das ein für alle Mal unter Dach und Fach ist. Ne? Ja, wie geht's Ihnen eigentlich jetzt so im Wettbewerb mit dem Bürgermeisteramt, Jochen Reuter?
Grundsätzlich geht es mir eigentlich ganz gut damit. Ich habe jetzt sehr
eigentlich?
Viele,
eigentlich? Ist ein Wort, wo es nicht gibt, sagt man immer, ne?
Ja, ich habe sehr viele Termine wahrgenommen und da waren sehr viele Termine dabei, die jetzt für mich kein Stress waren oder eine Belastung. Also wenn ich am Adventsdorf und am Stand stehe, vor allem wenn meine Frau dabei ist und vor allem wenn es deutsch-französischer Freundeskreis, haben wir uns ja auch getroffen.
Ja, schön.
Da kommen Gespräche zustande, die gut sind. Man kriegt viel mit, viele Anregungen, auch ein Feedback. Das sind jetzt Termine, die nicht stressig sind, die keine große Belastung außer der Zeit natürlich darstellen. Das macht Spaß, das ist gut. Es ist sehr anstrengend insgesamt, das ist auch klar,
ja,
aber auch interessant. Ich habe auch große Lust auf die Arbeit, weniger auf den Wahlwettbewerb oder den Wahlkampf. Ich wollte am liebsten anfangen, Themen umzusetzen.
No Action gibt Satisfaction, ne?
Genau, so ist es. Es sind aber auch Erfahrungen dabei, auf die ich gerne verzichtet hätte oder verzichten würde.
Aha, was ist denn da dabei?
Also ich nehme jetzt mittlerweile die letzten Tage zunehmend wahr, dass der Wahlwettbewerb sich eher in einen Wahlkampf verändert
und
etwas unsauber wird, sage ich mal so.
Das ist garstig.
Ich denke grundsätzlich dazu, dass die Gruppierungen daran denken sollten, dass man nach der Wahl wieder zusammenarbeiten muss zum Wohle der Stadt.
Doch.
Und ich glaube, dass das durch Anfeindungen, Vorwürfe oder Unterstellungen oder auch Angriffe oder im Verbreiten von Unwahrheiten oder Halbwahrheiten, auch über Posts oder über andere Kanäle, Mund-zu-Mund-Propaganda, dass da Verletztheit entsteht und Verletztheit führt nicht zu einer guten Zusammenarbeit und zu Harmonie. Stimmt. Und das wieder in die Bahn zu bringen, ist dann teilweise schwierig. Je mehr man sich gegenseitig verletzt, deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man bestimmte Dinge einfach sein lässt oder auch unter vier Augen diskutiert.
Soll jetzt schon recht reell zugehen und recht
mich korrekt, persönlich, ne? Mich persönlich stört etwas, dass ich teilweise Diffamierung erfahre. Ich habe mich zur Verfügung gestellt, als Moderator in einem Gespräch zu fungieren, um den zwischenmenschlichen Umgang wieder auf die Reihe zu kriegen, der zuvor schwierig war. Ich habe mir da Zeit genommen, ich habe mich darauf vorbereitet und ich habe es gut gemeint. Und letzten Endes wurde mir dieser Versuch, der anfänglich als positiv bewertet wurde, jetzt ins Gegenteil verkehrt. Und es werden Sachen über mich erzählt, die ich so nie wollte und auch nie meine Absicht waren und da bin ich sehr enttäuscht.
Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht vollkommen. Ich meine, Sie haben es ja gut gemeint, so wie Sie sagen, und das ist nicht in Ordnung. Nein.
Ja, und jetzt da mittlerweile aus den Inhalten, wobei man gesagt hat, man war stillschweigen, was gesprochen wurde, quasi Stimmung gegen mich gemacht wird.
Oh.
Das finde ich sehr schade.
Ja.
Aber es ist anscheinend so, auch damit werde ich zurechtkommen. Mhm. Ich werde daraus lernen.
Aber das ist schön, dass Sie das ansprechen. Das spricht für Sie. Das finde ich ganz grandios, ja.
Ja, es werden mir auch Sachen aufs Butterbrot geschmiert, die in der Vergangenheit liegen, wo ich überhaupt keinen Einfluss drauf habe, überhaupt keine Kenntnis habe.
Ja.
Es wird noch der Umgang der CSU mit dem Lagerhaus damals, wurde ich angesprochen und was ich da für Haltung dazu habe. Ich meine, das ist so viele Jahre her. Ich werde immer wieder auf den Schlegelbach angesprochen über, wie gesagt, eine Diskussion, die seit 10 Jahren geht.
Ja.
Ich glaube, dass man irgendwann eine Entscheidung treffen muss und da muss der Deckel drauf gemacht werden. Dann geht es vielleicht allen besser, alle besser. Und für mich ist grundsätzlich so, dass ich die Vergangenheit nicht aufarbeiten kann und auch nicht will.
Können es auch nicht,
das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ich bin eher jemand, der nach vorne schaut.
Ja.
Sich Ziele steckt und dann in der Zukunft was erreichen möchte und das möglichst mit vereinter Energie und möglichst harmonisch, ohne, Ohne sehr großen schön. Streit, sondern nur in Auseinandersetzung in der Sache.
Also Herr Reuter, das haben Sie jetzt wieder wunderbar gesagt. Das ist genauso das, was wir uns alle wünschen. Und jetzt bedanke ich mich mal ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich heute noch einmal die Zeit genommen haben. Wir haben ja gefragt, ob Sie nicht noch einmal kommen wollen, weil ja das alles so wahnsinnig in die Höhe geschossen hat. Bei dem ersten Interview, dass wir gesagt haben, er muss noch einmal kommen und muss noch ein paar Sachen vorbringen, weil das ist also wirklich wichtig. Und da bedanken wir uns ganz herzlich. Gell? Naja.
Ich danke Ihnen auch für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön. Ach ja, das wollte ich noch schnell sagen. Das sind die Kinder, waren in der Schule. Da sagte Anni, du sag einmal, was hast du, ein Bürgermeister auf Englisch? Sagte er, der Burger King. Also, vielleicht werden Sie der Burger King. Also, ich wünsche Ihnen alles Gute, gell?
Vielen Dank, Frau
so,
Braun.
Schön.
Okay, und ich bedanke mich auch. Und wir hören uns wieder nächste Woche mit dem weiteren neuen Podcast von der Marga. Und das war Margas Pralle Plaudertasche Podcast. Immer zu bekommen auf 24 Plattformen überall. Gibt es Margas Pralle Plaudertasche Podcast. Bis dann, tschüss, das war's.